TextHR Deep Dive. Informieren, inspirieren, lernen. Der Podcast von und mit Perseblogger Stefan und Tobi.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von KlartextHR Deep Dive mit Stefan
und Tobi.
Heute freuen wir uns sehr, mit Nina Dirks zu sprechen und unser Thema lautet KI-Einsatz im HR. Das bringt der AI Act. Hallo liebe Nina, schön, dass du da bist. Magst du dich uns und unseren HörerInnen gerne mal kurz selbst vorstellen, bitte?
Hallo ihr beiden. Ja, ich freue mich sehr, dass ich hier dabei sein darf und ihr mich gleich so ein bisschen löchert oder wir miteinander sprechen. Das Thema hast du ja schon genannt. Wie kommen die zwei dazu, dass ich jetzt hier zu diesem Thema irgendwie vielleicht eventuell was Wertvolles beitragen könnte? Das liegt daran, dass ich Rechtsanwältin bin. Das ist erstmal per se nicht qualifizierend für dieses Thema. Aber ich mache seit ewig und drei Jahren, weit über 10 Jahre, fast 15 Jahre inzwischen, nichts anderes als IT- und Datenschutzrecht und angrenzendes Arbeitsrecht. Und Überraschung, da tritt natürlich KI hinzu und liegt eben absolut im Fokus. Ich finde lange Eigenvorstellungen immer ein bisschen blöd, weil ich nicht alles Tolles gemacht habe, wie viele wissenschaftliche Veröffentlichungen, wo ich nicht überall spreche und bla 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 bla. Deswegen sage ich einfach, wenn ihr dazu mehr wissen wollt, dann googelt mich doch. Oder wie ich als Datenschützerin sagen muss, startpaget mich doch. Da findet ihr dann genug Material, was ihr euch angucken könnt.
Genau, und damit der erste Wissensdurst gestillt ist, haben wir ganz sicher ein paar Fragen an dich. Und es steckt ja schon in der Überschrift drin, die EU hat jetzt doch nochmal sich überlegt, das Thema KI vielleicht in eine Regelung zu gießen. Der Begriff AI Act ist ein bisschen sperrig, KI-Verordnung klingt sehr bürokratisch. Magst du uns trotzdem mal erklären, was hat es denn mit diesen Begriffen oder überhaupt dieser Regelung jetzt auf sich?
Ja, EU-Vorlesung Teil 1. Nein, EU-Rechtsvorlesung, nein, Quatsch. So, ich glaube, was man eigentlich nur wissen muss, ist der Unterschied immer zwischen, was ist denn eine Verordnung und was ist eine Richtlinie. Eine Verordnung ist ein innerhalb der EU unmittelbar geltendes Gesetz. Das heißt, da muss nichts mehr umgesetzt werden, noch von einem nationalen Gesetzgeber. Während das bei Richtlinien immer so ist, da gibt die EU einen Rahmen vor und die nationalen Gesetzgeber in den verschiedenen EU-Ländern müssen dann eben noch Gesetze ausführen. Sprich, wenn die KI-Verordnung verabschiedet ist, Schritt 1, reicht aber noch nicht, Schritt 2 in Kraft getreten ist und, total verrückt, am Ende des Tages noch Geltung erlangt hat, dann gilt das Ganze unmittelbar. Oh Gott, jetzt waren das schon drei Begriffe, wo Stefan sagt, kein Thema, verstehe ich alle. Und der eine oder andere, der mit Jura nicht so viel zu tun hat, sagt, Hilfe, was heißt denn das alles? Verabschiedung heißt, Gesetze werden ja durch Parlamente verabschiedet, durch den Gesetzgeber. Da sagen alle, jo, wir finden, dieses Gesetz soll jetzt kommen. Dann wird es im Europäischen Gesetzblatt irgendwann veröffentlicht und tritt 3 Tage später in Kraft. Dann ist es aber so, wir kennen das auch schon von anderen Verordnungen, also von anderen Gesetzen innerhalb der EU, dass es schon so ist, dass der Gesetzgeber sagt, man muss den Leuten aber schon noch ein bisschen Zeit lassen, um sich darauf einzustellen, was da jetzt kommt. Und das ist dann der Zeitraum, bis es dann Geltung erlangt. Wie das bei der KI-Verordnung aussieht, machen wir nachher im Einzelnen, weil es da ein bisschen ungewöhnlich ist. Da gibt es ganz verschiedene Fristen für die Geltungserreichung. Genau, da gehen wir einfach später drauf an. Das ist die KI-Verordnung. Ein EU-Recht, ein EU-Gesetz gilt unmittelbar, ganz einfach.
Die erste gute Nachricht, ne, wir als Personaler, ne, sind ja Fristen gewohnt und diese auch optimalerweise einzuhalten. Von daher ist das ja schon mal ein Heimspiel.
Wie, seit wann sind Personaler halbe Juristen? Also der Jurist sagt doch immer gerne, Fristen sind dazu da, um sie zu halten. Ja,
das ist zumindest mein Selbstverständnis.
Den ganzen Zuhörern nicht, dass die jetzt abschalten und denken, den Podcast, den höre ich mir vielleicht doch lieber in einem halben Jahr oder in einem Jahr an. Nein, genau. Zuhören, es gilt viel vorzubereiten.
Ja. So ist es. Das ist nämlich genau die Frage und sage, okay, jetzt wissen wir, da gibt's was. Und was hat das denn jetzt eigentlich mit HR zu tun? Und warum reden wir heute darüber? Ich glaube, da den Connect müssen wir auf jeden Fall jetzt erst nochmal herstellen.
Den soll ich herstellen, wolltest du sagen? Okay, nein. Also, die KI-Verordnung, ganz einfach gesagt, du hast es eigentlich im Intro ja schon erwähnt. Also die KI-Verordnung soll halt eben den Einsatz von künstlicher Intelligenz regeln. Und zwar nicht nur im Bereich HR, sondern in jedwedem Bereich. Wir alle wissen, das ist natürlich auch mit allem dem, was jetzt aufkommt, ganz wichtig. Wir kommen gleich im Einzelnen noch dazu, was ist denn jetzt eigentlich KI und so weiter und so fort. Und natürlich glaubt man zumindest der Werbung, die rumläuft, hat auch schon jedes Personal Management System und alles, was nicht alles draußen rumkreucht und fleucht, um HR in Toolform zu unterstützen. Jetzt schon total tolle KI. Und der Gesetzgeber hat natürlich gesagt, okay, es gibt bestimmte Bereiche, da müssen wir außerdem nochmal genau hingucken. Und HR, weil es sich um Beschäftigtendaten handelt, um Überordnungs- und Unterordnungsverhältnisse zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer etc. pp., sagt, okay, im Bereich HR müssen wir schon ein bisschen genauer hingucken. Gerade auch, wenn KI eingesetzt werden soll. Also von daher gilt es halt, muss halt eben auch HR sich mit diesem Thema beschäftigen.
Und jetzt ist der Connect generell da, jetzt wenn alle sagen, okay, aber muss ich jetzt, ich habe da irgendwas gelesen, ne? HR wird genauer hingeschaut und so weiter. Und viele lesen dann einfach nur was von Hochrisikosystemen und sind schon voll in Panik. Ja, jetzt glaube ich, muss man da nochmal ganz anfangen, bodenständig anfangen. Du hast es genannt, wir setzen HR-Software ein. Also bestenfalls setzen Unternehmen HR-Software und HR-Tech ein. Das ist ja eigentlich auch nicht Gesetz, aber sagen wir mal, zumindest die mittleren und größeren Unternehmen haben einen gewissen Umfang an Software, der heute schon da ist. Und genau wie du meinst, und wir sind ja beide oder ihr habt auch alle auf Messen sehr häufig unterwegs, auf keinem Werbeprospekt, in keinem Pitch, keiner Webseite fehlt dieses einzigartige KI-Lösung, integriert Matching-Algorithmus und Co. Also alle behaupten, da wäre KI drin. Das heißt, gilt jetzt dann diese KI-Verordnung, wenn sie denn tatsächlich in Kraft getreten ist und wirksam ist, müssen dann alle plötzlich sagen, oha, da verändert sich jetzt was oder ist es dann doch nicht sofort ein, wir müssen gleich handeln?
Oh Gott, wie beantworte ich das denn jetzt, ohne dass die Leute denken, sie müssen sich nicht kümmern? Ich glaube, wir müssen gleich mal erstmal drei Schritte zurückgehen und tatsächlich mal fragen, was soll denn eigentlich KI eben heißen? Ich muss dazu noch ein Bonbon loswerden, weil ich so gelacht habe. Werbung für eine Kaffeemaschine und selbst da stand jetzt drauf, mit KI-Unterstützung. Diese Kaffeemaschine hat nämlich die krasse KI, die kann sich merken, wenn die letzten drei Male Cappuccino bestellt worden ist, eigentlich, dann wird sie beim nächsten Mal auch Cappuccino wieder vorschlagen. Toll. Also jetzt auch Kaffeemaschinen mit KI, kann sie gleich 500 Euro mehr kosten. Ist das nicht toll? Nee, genau. Du hast ja eben auch schon gesagt, die Worte Algorithmus und Matching in den Mund genommen. Das gibt es ja alle schon sehr, sehr lange. Also Software, Datenbank, Datenbankabgleiche. Was jetzt im Endeffekt passiert ist in den letzten Jahren, ist maßgeblich das, dass die Rechenkapazitäten nochmal viel höher geworden sind, mehr Daten gleichzeitig verarbeitet werden können. So, gleichzeitig sind so Sachen aufgekommen, die jetzt, glaube ich, auch der letzte Laie, das hört sich so abwertend an, die Menschen, die mit Technologien und Digitaltechnologien nicht so viel zu tun haben, haben aber auch schon eben ChatGPT mal irgendwie vielleicht sogar ausprobiert, haben gesehen, irgendwie mit Programmen wie Midjourney oder DALL-E lassen sich halt Bilder digital kreieren. Und das läuft landläufig alles so unter dem Begriff, das ist jetzt KI. Jetzt spiele ich einfach mal zurück, weil das immer ganz interessant ist. Tobi, ja, du bist jetzt hier unser kleines Versuchskaninchen. Und sag mir doch mal, was verstehst du unter KI?
Ja, also ich verstehe unter KI also nicht alles das, was irgendwie algorithmusbasiert ist, beziehungsweise für mich ist KI oder fängt KI dann an, ab dem Punkt, wo quasi maschinelles Lernen mit im Spiel ist. So, jetzt stellt sich natürlich die Frage, was ist maschinelles Lernen? Ne? Runtergebrochen. Also dann, wenn die das System quasi Daten erhält, diese verarbeitet und daraus eigene Schlüsse zieht und dann auf Basis dessen andere Entscheidungen trifft.
So würde ich das war jetzt eine super Definition, Entschuldigung. Du warst noch nicht fertig.
Ja, nein, da würde ich einen Punkt machen, weil sonst wird es noch komplizierter und man versteht es wahrscheinlich noch weniger.
Nee, das war jetzt eine super Definition, um genau daran den Begriff sozusagen streitig zu diskutieren. Denn die Vertreter gibt es, die sagen, okay, schon maschinelles Lernen, wie du es gerade beschrieben hast, ich habe einen Algorithmus, der Ableitungen treffen kann, ist eine Form der KI. Jetzt haben wir aber das Problem, wenn wir im maschinellen Learning erstmal verbleiben, dass man halt sagen muss, ja, aber der Algorithmus, der kann nur so viel selbstständig lernen, wie ihm schon von demjenigen, der ihn programmiert hat, der ihn eingegeben hat, vorgegeben ist. Das heißt, es ist sehr, sehr, sehr beschränkt. Wir haben da ein ganz, 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 ganz schönes Beispiel zu, gerade aus dem HR-Bereich. Ich werde jetzt viele Zuhörer, die das rauf und runter kennen, vermutlich langweilen, aber die, die es noch nicht kennen, vielleicht nicht ganz. Und zwar der Amazon-Fall, wie er früher war. Da war es so, dass man eben KI-gestützt die Auswahl von künftigen Bewerbern beziehungsweise Führungsnachwuchskräften verbessern wollte, indem man gesagt hat, hey, lieber Algorithmus, ich sage jetzt gerade mal bewusst nicht KI, guck dir doch mal bitte an, wer bei uns im Unternehmen erfolgreich ist und in Führungspositionen ist, denn wer dort ist, der muss ja irgendwas an sich haben, das ihn qualifiziert. Guck da bitte, matche bitte die Bewerber und Bewerberinnen dazu. Dann kam halt heraus, dass immer nur männlich weiße Bewerber vorgeschlagen worden sind für die Führungsposition. Da dachten sich die Personaler, die Menschen irgendwann, also irgendwie, das kann nicht so ganz sein. Das Problem war, dass halt bisher ein Diversitätsproblem bei Amazon bestand, dass die Führungskräfte nämlich vor allem weiß und männlich waren. Dieser Algorithmus hat das richtig erkannt und hat daraus die richtige Ableitung getroffen, dass es dann halt wohl männlich und weiß sein muss. Der Mensch sagt sofort, das ist genau falsch, aber hier hat dieser Algorithmus eben nur zementiert durch die von ihm getroffenen Ableitungen, was an Problemen schon vorhanden war. Mhm. Das heißt, wir sehen hier das Problem, okay, wir haben hier ein maschinelles Learning gehabt, was aber eben sozusagen nur fortschreiten kann auf Basis der Datenbank, die es hat. So, und im Endeffekt ist mal maschinelles Lernen immer ein vorgegebener, also eine vorgegebene Rechenoperation, wenn man so will, die aus sich selbst nicht heraustreten kann. Demnach wäre so gut wie jede Software eine KI. Das kann aber irgendwie auch kein richtiges und gesundes Ergebnis sein. Ich bin der Meinung, dass der Gesetzgeber, der europäische Gesetzgeber, alle schimpfen auf ihn, aber hier tatsächlich sich ganz gut was dabei gedacht hat. Nämlich der europäische Gesetzgeber, der jetzt, also die, was, oh Gott, stottert, nein, das muss nicht geschnitten werden, sowas passiert. Wir fangen einfach nochmal an. Also, der europäische Gesetzgeber hat sich meines Erachtens etwas sehr Gutes überlegt. Warum ist das so wichtig? Uns interessiert künftig bei der rechtlichen Bewertung nicht mehr, was denkt ein Tobi, was denkt ein ITler, was denkt irgendwie XYZ darüber, was KI ist. Uns interessiert, was sagt der Gesetzgeber dazu? Der definiert das und das ist das, womit wir dann arbeiten müssen. Mhm. Und der hat gesagt, ich lese jetzt mal was vor. Vielleicht könnt ihr das in irgendwelche Shownotes einblenden später. Ich lese jetzt mal die Definition vor, wie sie der KI-Gesetzgeber hingestellt hat. Mhm. Ja, der sagt, ein KI-System ist ein maschinengestütztes System, das so konzipiert ist, dass es mit unterschiedlichen Graden an Autonomie operieren kann und nach seiner Einführung Anpassungsfähigkeit zeigt und das für explizite oder implizite Ziele aus den Eingaben, die es erhält, ableitet, wie es Ergebnisse wie Vorhersagen, Inhalte, Empfehlungen oder Entscheidungen erzeugen kann, die physische oder virtuelle Umgebungen beeinflussen können. Das war jetzt für Zuhörer, die das nur zugehört haben, das weiß ich, extrem schwer nachzuvollziehen. Mhm. Was da aber im Endeffekt drin steht, ist, ja, ich habe ein maschinengestütztes System, das muss aber selbst unterschiedliche Grade an Autonomie schon haben und selbst Anpassungsfähigkeiten zeigen. Mhm. Und muss nicht nur Ergebnisse generieren können, das ist ein ganz entscheidender Unterschied, sondern muss eigene Ziele ableiten können aus der Datenbasis, die es halt sozusagen hat. Und muss daraus, aus diesen selbst abgeleiteten Zielen, wiederum Ergebnisse oder Entscheidungen erzeugen können. So, da merken wir schon, irgendwie ist da so ein bisschen mehr drin als maschinelles Lernen, ja. Mhm. Und dann gibt es bei den EU-Verordnungen ist es immer ganz toll aus juristischer Sicht, da gibt es immer die Erwägungsgründe. Die Erwägungsgründe sind die ersten Interpretationshilfen des Gesetzgebers. Das heißt, ich brauche nicht erst einen Kommentar, sondern der Gesetzgeber sagt gleich so ein bisschen, hey, was haben wir uns denn im Gesetzgebungsprozess dabei gedacht? Und wenn wir da in diesen Erwägungsgrund mal reingucken, 6, sagt, da gibt es auch eine Negativdefinition, so sagt es der Jurist. Dort heißt es, der Begriff KI-Systeme soll nicht für Systeme gelten, die ausschließlich auf von natürlichen Personen festgelegten Regeln zur automatischen Ausführung von Vorgängen beruhen. Mhm. Eben genau, ja, wir haben keine KI, wenn ich einen Algorithmus programmiere und ihn sozusagen vorgebe. Das ist noch keine KI und es geht noch weiter. Der ist ewig lang, der Erwägungsgrund. Ich sage jetzt nur die essentiellen Sachen. Zu den Techniken, die beim Aufbau eines KI-Systems Inferenzen, Ableitungen ermöglichen, gehören Ansätze des maschinellen Lernens, die aus Daten lernen, wie bestimmte Ziele erreicht werden können, sowie logik- und wissensbasierte Ansätze, die aus kodierten Wissen, so, die Fähigkeit eines KI-Systems, Schlüsse zu ziehen, geht über die grundlegende Datenverarbeitung hinaus und ermöglicht Lernschlussfolgerung und Modellierung. Das heißt, die gehen davon aus, ja, es gibt maschinelles Learning und es gibt wissens- und logikgestützte Konzepte, das sind absolut Bestandteile einer KI, aber es muss ein Mehr sein als das. Und das macht auch in meiner Welt total Sinn, weil wir, wie gesagt, ansonsten ein schweres Abgrenzungsproblem haben. Ich habe die vorgehenden Entwürfe gesehen. Da waren Entwürfe dabei, wonach jede Software eine KI gewesen wäre. Und wenn wir gleich vielleicht noch hören, welche Anforderungen der Einsatz von KI mit sich bringt, dann hätte auch niemand gewollt, dass jede Software quasi, jedes maschinelle Learning-System schon eine KI ist. Also, was lernen wir daraus im Moment? Was würde ich sagen? Das ist sicherlich angreifbar, es ist nicht in Stein gemeißelt, das ist alles ganz neu, wir werden damit arbeiten müssen. Aber ich sage, KI, wie sie die KI-Verordnung vorsieht, ist derzeit noch nicht existent. Das kann sich morgen ändern, ja, aber eigentlich haben wir das noch nicht. Jetzt könnte ich noch weiterreden und sagen, wie ChatGPT da einzuordnen ist. Aber jetzt sagt ihr wahrscheinlich, wir wollen auch mal wieder was sagen und wir haben Fragen.
Genau, das ist doch ein super Stiefel. Und du hast natürlich Gedanken gelesen, weil ich bin jetzt sicherlich kein KI-Experte, aber wenn man das Thema ChatGPT ja auch schon eine Weile nutzt, dann gehen wir ja heute davon aus, dass ChatGPT gar nicht so menschlich intelligent ist, wie wir denken, sondern vor allem Wahrscheinlichkeiten von Wörtern aneinander reiht. So, ja. Das heißt, die Entscheidungsmöglichkeit, dass man sagt, oh, jetzt könnte ich diese Quelle hinzuziehen und da muss ich die Daten modellieren, damit die anpassen, macht das ja eigentlich nicht. Und was es nicht weiß, erfindet es. Das heißt, im Prinzip ist das vergleichsweise, ich glaube, da gibt es so diesen Begriff dieser schwachen KI, bis hin, wenn man dann so ein bisschen Terminator und Co. geguckt hat, ne, so irgendwie dieses System, das dann selber auch entscheidet und so eine Art Bewusstsein entwickelt hin zur starken KI. Wo auf dieser Range wäre denn dann der Ansatzpunkt für die KI-Verordnung? Weil wenn du sagst, alles, was heute da ist, noch nicht, dann sagen viele, wunderbar, dann brauchen wir uns jetzt ja erstmal gar keine Gedanken machen. Wo fängt es denn dann an, sage ich mal, spannend zu werden? Wo ist denn dieser Point of No Return oder dieser Ansatzpunkt dann?
Stopp, ich würde jetzt einmal noch gerne eine Sache zwischen erwähnen, bevor ich darauf zurückkomme. Das heißt, behalt die Frage, wo fängt es an sozusagen oder worum müssen wir uns jetzt kümmern? Zu ChatGPT würde ich gerne nochmal sagen, die KI-Verordnung hat dafür eine eigene Kategorie sozusagen nochmal nicht erfunden, aber die haben spezielle Regelungen nur für General Purpose Artificial Intelligent Systems. Darunter fällt eben sowas wie ChatGPT, Midjourney etc. pp. Und genau wie du es gerade gesagt hast, das sind ja nur Large Language Models. Die können nichts außer Wahrscheinlichkeiten berechnen. Und das funktioniert nur so mittelgut. Das wird sogar im Moment immer schlechter, weil sie mit Daten lernen, die auch von außen eingegeben werden. Die sind nicht unbedingt immer alle richtiger. Gleiches gilt ja für Midjourney. Sie kriegen es nicht gebacken, dass die Leute einfach mal 5 Finger haben. So, trotzdem wird gesagt, okay, eben weil auch eine Gefahr alleine darin bestehen kann, dass so krass hohe Datenmengen verarbeitet werden können, machen wir dafür nochmal eigene Regeln. Aber auch da ist es halt so, dass eine Regelvermutung, das macht der Gesetzgeber gerne mal, eine Regelvermutung aufgestellt wird, ab wann sowas denn KI ist. Und die sagen, ab 10 hoch 5, oh Gott, jetzt weiß ich die Zahl wieder nicht genau, 10 hoch 5 ist wahnsinnig hoch. Floating Points, glaube ich, steht da drin, wird vermutet, dass es eine KI ist. ChatGPT ist noch gar nicht so weit. Die sind nach dem, was vermutet wird, bei 10 hoch 3 beziehungsweise 10 hoch 4 Floating Points. Das heißt, auch nach dieser Definition für General Purpose Artificial Intelligence Systems JPAIS, sind wir eben noch nicht da. Und nach dem, was wir im Moment verfolgen können, ist es halt ja auch so, dass die Entwickler von ChatGPT echt auf einem Plateau hängen, und zwar schon ewig, weil sie genau an der Stelle eben nicht weiterkommen, weil das so schwierig ist. So, genau, jetzt hast du ja richtig gesagt, Stefan, ja, Himmel, Herr Gott, warum reden wir denn eigentlich? Dann könnte man ja sagen, dann müssen wir uns jetzt ja um nichts mehr kümmern.
Ja.
So, ja, ganz so einfach ist es halt nicht. Also ich meine, ich finde, alle müssten jetzt natürlich absolut meiner Auffassung sofort folgen und sagen, das macht ja ansonsten auch keinen Sinn. Wie wir alle aber immer wissen, Gesetze sind abstrakte Regelungen. Es wird Leute geben, die wahrscheinlich dazu auch andere Auffassungen haben. Es wird ganz, 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 ganz spannend, wie die Aufsichtsbehörden das sehen werden, von denen man noch nicht weiß, wie sie zum Beispiel national gebildet werden. Das passiert jetzt gerade alles. Es ist aber auf jeden Fall so, wenn ich halt der Meinung bin, oder wie fangen wir denn jetzt am besten an? Ein Satz vorweg, wenn ich der Meinung bin, es ist keine KI, aber wir könnten uns vielleicht doch irgendwie in die Richtung bewegen, dann muss ich das dokumentieren und muss sagen, warum ist denn das keine KI? Also reicht es nicht einfach zu sagen, nein. Und warum muss ich das in HR vor allem machen? Ah, da sind wir bei dem vorhin schon genannten Begriff der Hochrisikosysteme. So, und wie gesagt, da sagt das Gesetz doch, warte mal, ich muss es gerade suchen, sagt, ja, also wir haben hier, erstmal ist es denn KI, dann, okay, dann haben wir hier normale KI, naja, normale KI hilft, tut ja erstmal nichts, in Anführungsstrichen, aber wenn wir Hochrisikosysteme haben, da muss man echt genau hingucken. Die sind in Anhang 3 definiert, wer es unbedingt nachlesen will. Und da steht drin, KI-Systeme mit hohem Risiko sind KI-Systeme, die in einem der folgenden Bereiche aufgeführt sind. Und ganz überraschend, Bereich 4, Beschäftigung, Personalmanagement und Zugang zur Selbstständigkeit. Hallo HR, willkommen bei den Hochrisikoteilnehmern. Ja, und da steht dann weiter drin, KI-Systeme, die bestimmungsgemäß für die Einstellung oder Auswahl natürlicher Personen verwendet werden sollen, insbesondere zur Schaltung gezielter Stellenanzeige, zur Analyse und Filterung von Bewerbungen und zur Bewertung von Bewerbern. Weiter, KI-Systeme, die dazu verwendet werden sollen, Entscheidungen zu treffen, die sich auf die Bedingungen des Arbeitsverhältnisses, die Beförderung und Beendigung von Arbeitsvertragsverhältnissen auswirken, Aufgaben auf der Grundlage von individuellem Verhalten oder persönlichen Eigenschaften zuzuweisen und die Leistung und das Verhalten von Personen in solchen Verhältnissen zu überwachen. Ja, also da haben wir sowohl Recruiting, Personalgewinnung als auch Personalentwicklung. Also das ist da so alles mit drin. Und infolgedessen muss ich da halt schon genau hingucken. Stefan, ich habe gesehen, du hast zwischendurch was aufgeschrieben. Ich glaube, du wolltest Gedanken behalten. Möchtest du jetzt fragen, soll ich weiter monologisieren?
Ich habe an der Stelle, als du vorgelesen hast, Schaltung von Stellenanzeigen, habe ich insofern gezuckt, als dass ich mir überlegt habe, wo denn da das Hochrisiko erstmal ist bei der Schaltung, dass ich hinterher bei, wenn menschliche Daten von Profilen reinkommen und irgendwelche Entscheidungen getroffen werden, verstehe ich das ja noch. Aber wenn ich sag mal in Anführungszeichen, dummen Stellenanzeigentext raushaue, warum man da von einem Hochrisikosystem ausgeht, das war mir jetzt nicht klar. Naja, das muss ich mal notieren, so, ne?
Ja, die Frage ist nicht unberechtigt, aber da geht es ja nicht darum, dass am Ende eine Entscheidung getroffen wird zur Begründung eines Arbeitsverhältnisses. Das ist ja sozusagen, also was, ne? Einstellung oder Auswahl natürlicher Personen ist Bereich A. Darunter fällt insbesondere, heißt ja für den Nichtjuristen, es ist nicht abschließend, es ist nur eine beispielhafte Aufzählung, Schaltung gezielter Stellenanzeigen und dann eben Analyse und Filterung von Bewerbungen und Bewertung von Bewerbern. So. Mhm. Und da geht es halt nicht darum, dass am Ende eine Entscheidung getroffen wird, sondern welche Datenbasen nimmst du, ja, und was jagst du da drüber, um schon derart gezielt vielleicht dann eben Stellenanzeigen schalten zu können. Und es ist halt nur ein Beispiel. Und es heißt ja eben nicht, also erstmal musst du eine KI haben, wie gesagt, um dann dahin zu kommen. Und dann muss man danach nochmal gucken, gibt es dann nicht vielleicht Ausnahmen? Also der Jurist, ja, sagt ja immer gerne, oder man bekommt sehr früh eingebläunt, man muss Gesetze immer ganz bis zum Ende lesen, weil ganz hinten können sich dann vielleicht die Nettigkeiten verstecken.
Und jetzt wäre aber doch ganz spannend, wenn du sagst, es muss erstmal eine KI da sein. Jetzt haben die Anbieter, die solche Systeme ja heute auf dem Markt haben, ganz viel Geld investiert und wollen ja alle überzeugen, das ist KI, die da drin steckt. Eigentlich haben die sich jetzt ihr eigenes Grab, weil wenn dann denn die Anwende oder die Schwelle quasi schon bei dem Auswählen gezielter Stellenanzeigen oder Formulieren von Stellenanzeigen losgehen würde, dann würden alle Nicht-Juristen in den Unternehmen ja erstmal sagen, Moment, ich weiß nicht viel, ich weiß nur, wir in HR haben Hochrisikosystemcharakter da mit drin, dann lese ich irgendwas von Thema Stellenanzeigen und du, lieber Anbieter, sagst mir, hey, da ist KI drin und dann würde der Laie sofort sagen, okay, Finger weg. Ja, da muss ich jetzt erstmal vorsichtig sein. Tobi?
Ja. Ja, um das für mich jetzt mal runterzubrechen, ich versuche das gerade für mich zu verarbeiten.
Ja.
Nina, wenn ich dich richtig verstanden habe, wäre sozusagen dann ein Ansatz, quasi auszuformulieren beziehungsweise zu dokumentieren, warum diese Systeme oder das System, was ich verwende, nicht unter ein offiziell definiertes KI-System fällt. Und das wäre doch perspektivisch, ja, könnte man sich vorstellen, um auf das aufzugreifen, was Stefan gerade gesagt hat, dass Anbieter das direkt mitliefern. Ne? Also, dass man da vielleicht gar keine Arbeit mehr hat.
Da ist KI drin, aber wir fallen trotzdem nicht runter.
Wir schreiben das dran, oder? Ne? Aber macht euch keine Sorgen, ihr habt da nicht das große To-Do, weil aus den und den Gründen fällt das nicht unter diese Regulierung.
Ich glaube, es wird einen anderen Effekt haben. Ich glaube, dieses überinflationäre Werben mit KI, das eben, wie gesagt, auf der Kaffeemaschine schon steht, das ist jetzt KI unterstützt, das wird einfach, wenn das tatsächlich in Kraft ist und Geltung erlangt, wird aufhören, weil man sich halt damit tatsächlich auch als Anbieter so vielen Fragen ausgesetzt sieht. Wir haben jetzt ja noch nicht darüber gesprochen, sozusagen, welche Pflichten habe ich denn eigentlich als Hochrisikoanbieter oder als Anbieter, Nutzer eines Hochrisiko-KI-Systems, ja. Und das sind halt, ich sag mal so, wenn die DSGVO schon teilweise viel verlangt, dann verlangt die KI-Verordnung zu Recht, wenn ich KI-Anwendungen in solchen Bereichen habe, noch viel, viel mehr. Das geht damit los, ich muss ein fortlaufendes Risikomanagement haben, einen iterativen Prozess für den gesamten Lebenszyklus. Ich muss Risiken bewerten. Ich habe ganz hohe Anforderungen an die Datengovernance. Wir sprachen ja schon über Datenbasen, ja. Wo kommen die her? Wo kommen Trainings-, Validierungs- und Testdatensätze her? Sind die repräsentativ? Berücksichtigen die viele Merkmale, die wichtig sind für den Zweck des KI-Systems, ja oder nein? Enthalten die sensible Daten, ja oder nein? Ja, dann brauche ich eine technische Dokumentation. Genau, so eine technische Dokumentation muss ich dann vom Hersteller bekommen, aber die muss dann halt auch da sein, wenn es denn doch KI ist. Transparenz und Information muss weitgehend dann, wenn ich KI einsetze, das ist auch ein sehr, ja, eine wichtige Voraussetzung und eine sehr gute, wie ich finde. Es muss eine menschliche Aufsicht geben. Es muss fortlaufend jemand da sein, der in der Lage ist und die Qualifikation hat, KI-Systeme überwachen und notfalls eingreifen zu können. Der muss Anomalien erkennen können und so weiter. Ja, und dann IT-Sicherheit heißt jetzt in der KI-Verordnung, ist ein bisschen more sexy. Sexier wäre das richtige Englisch, Entschuldigung. Also es heißt Cybersecurity jetzt, ja, das wollte ich eigentlich sagen. Aber im Endeffekt auch da. Und diese Pflichten sind wirklich mannigfaltig. Und das waren jetzt nur die ersten allgemeinen Regelungen, die ich genannt habe. Deswegen glaube ich eben, wie gesagt, dass dieses überinflationäre Verwenden von KI aufhören wird, dass jeder einfache Algorithmus das kann. Aber was halt eben sein kann. Wir haben uns die Definition jetzt gemeinsam angeguckt. Ihr könnt sie, wie gesagt, in den Shownotes nochmal gemeinsam nachlesen. Ist es halt nichtsdestotrotz so, dass man natürlich über die Grenze wird auch noch diskutieren können und müssen. So ist es halt auch bei abstrakten Gesetzen, ja. Tatsächlich ist schon maschinelles Learning, Machine Learning, wenn es auf einer riesigen Datenbasis sitzt und über so und so viel Rechenkapazitäten verfügt, nicht dann doch eben schon wieder eine KI, die darunter fallen muss. Das muss man dann halt eben sehen. Aber was wir uns jetzt, glaube ich, eben gerade wenn wir über HR reden, nochmal zwingend angucken müssen, ist wieder die Rückausnahme sozusagen. Ja, grundsätzlich, wenn ich im HR-Kontext, also das als Basis, wenn ich im HR-Kontext KI einsetze, dann bin ich im Hochrisikobereich und dann treffen mich wirklich viele, 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 viele Pflichten. Ja, aber wie sieht's denn aus? Naja, es wird dann halt schon erkannt, dass es da wieder Unterausnahmen für geben muss. Nämlich dann, dort heißt es, KI-Systeme gelten als nicht mit einem hohen Risiko behaftet, wenn sie kein erhebliches Risiko für die Gesundheit, Sicherheit oder Grundrechte natürlicher Personen darstellen. Auch nicht dadurch, dass sie das Ergebnis der Entscheidungsfindung beeinflussen. Und dann kommen Hilfen. Dies ist der Fall, wenn eines oder mehrere der folgenden Kriterien erfüllt sind. Das KI-System ist nur dazu bestimmt, eine enge verfahrenstechnische Aufgabe zu erfüllen. Da könnte man zum Beispiel überlegen, sowas wie Lebenslauf-Parsing. Ja, also jetzt mal losgelöst, da muss man sich gar nicht drum kümmern, ist das KI ja oder nein, sondern man kann halt sagen, okay, nee, das ist eine enge verfahrenstechnische Ausführung, schadet niemandem, sehr vereinfacht ausgedrückt. Dann, das KI-System ist dazu bestimmt, das Ergebnis einer zuvor ausgeführten menschlichen Tätigkeit zu verbessern. Da könnte man zum Beispiel sagen, Online-Assessments, Klammer auf, die haben keine KI, das sind Algorithmus, die irgendwie Testdaten validieren, ja, aber so muss man sich dann auch nicht drüber streiten, sondern sagt, nein, Moment, hier wird eine menschliche Tätigkeit dadurch verbessert, dass ich validierte eignungsdiagnostische Systeme verwenden, die ein völlig irrationales Bauchgefühl und den Nasenfaktor eliminieren. Ja, genauso KI-Systeme, die dazu bestimmt sind, Entscheidungsmuster oder Abweichung von früheren Entscheidungsmustern zu erkennen, könnten das halt eben sein. Ja, so, da könnte man sich dann auch wieder überlegen, was könnte das halt sein? Man könnte zum Beispiel sagen, okay, man lässt eben mal eine KI darüber laufen, eine KI, ein Algorithmus, wie auch immer, okay, wen haben wir denn früher ausgewählt? Können wir da irgendwie Fehler nach bestimmten Kriterien drin erkennen, zum Beispiel mangelnde Diversität oder anderes? Auch das würde da nicht darunter fallen. Oder vorbereitende Aufgaben für eine Bewertung. Ja, und wenn wir uns das angucken, dann sieht man halt, okay, da kann man wieder relativ viel drunter subsumieren, gerade im HR-Bereich. Nichtsdestotrotz, jetzt kommt das, was ich eben gesagt habe mit dieser Dokumentationspflicht, sagt der nächste Absatz wiederum, ja, aber jemand, der Auffassung ist, dass sein KI-System kein hohes Risiko birgt, muss seine Einschätzung dokumentieren, bevor er das Ganze in Betrieb nimmt. Und ja, hier steht jetzt Produkthersteller, das klingt immer so ein bisschen, als sei damit irgendwie nur irgendjemand anders erwähnt, aber die KI-Verordnung ist nicht so ganz doof gestaltet. Weiter hinten steht dann, welche Pflichten nicht auch wieder den Anbieter treffen. Also denjenigen, das wäre halt das Unternehmen, was sowas einsetzt. Und natürlich, es funktioniert hier alles schon so ein bisschen, wir kennen das aus der DSGVO, wenn ich zum Beispiel von jemandem Daten verarbeiten lasse im Auftrag, ja, dann muss der mir über Verträge zusichern, dass er das halt alles ordentlich macht. Und so ähnlich wird es hier dann auch sein, dass ich halt dann sagen muss, okay, dann gib mir mal deinen Schein, damit ich das nachprüfen kann, ob das halt darunter fällt oder auch nicht. So ähnlich wird das hier sein. Also wir sehen, wir haben halt das System von, ist es eine KI? Fragezeichen Nummer eins. Zweitens, fällt es in den Hochrisikobereich? Bei HR kannst du immer einen Haken drunter machen. Dann kommen wir nicht eben zur Unterausnahme. Aber das kann ich nicht alles nonchalant mal so, sondern es gilt wieder so ein bisschen, wer schreibt, der bleibt. Das heißt, ich muss mir darüber schon einmal Gedanken machen. Aber wie gesagt, ich glaube, dieses inflationäre Alles ist KI wird aufhören, hoffe ich.
Und du hast genau dieses Beispiel, das ich mir jetzt auch gerade hier nebenher wieder dokumentiert habe, bei der DSGVO Auftragsdatenverarbeitung oder AGB oder Cookie-Banner. Da musst du ja auch alles Mögliche dokumentieren. Und wie ist es am Ende? Es liest sich niemand durch, ja. Also ich habe ja auch als Anbieter selber hier in meiner Plattform mit ganz vielen Datenverarbeitern Verträge geschlossen und habe die dann durchgelesen. Und selbst als Jurist ist das was, wo du verzweifeln kannst dran. Das heißt, was für mich am Ende wieder die Frage ist, schaffen wir tatsächlich eigentlich mehr Sicherheit? Wer wird geschützt? Vor wem? Vielleicht sollte man das nochmal nachher klarziehen. Und steht der Aufwand, der jetzt dann quasi für die Unternehmen in dem Bereich zusätzlich zu allen anderen Dokumentationspflichten, Lieferketten und Nachhaltigkeits- und Ähnlichem, nicht zusätzlich auch wieder auf der Bürokratieliste ganz oben? Ich sag's jetzt mal ganz provokativ. Aber
ja, das kann man so provokativ sagen. Da würde ich ganz einfach antworten. Ja, das ist mal wieder aus einem gewissen Laienverständnis heraus so hingesetzt. Das hast du sicherlich auch für die Zuhörer bewusst so gemacht. Ja. Beginnt nämlich damit, dass ich natürlich irgendwelche Cookie-Banner, die sich an Endverbraucher richten, nicht mit der Verpflichtung, die Unternehmen haben, ihre Systeme zu überprüfen, gleichsetzen kann. So. Und auch bei der DSGVO, was da die Anforderungen betrifft, an Unternehmen ist zu unterscheiden zwischen den realen Anforderungen und den Umsetzungen und dem, was postuliert wird, was zum Teil gemacht werden müsste und welche Panik da immer noch geschürt wird, wie viel Missverständnis da besteht. Ich halte die KI-Verordnung für immens wichtig. Bin sehr, 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 sehr froh, dass tatsächlich die EU sie jetzt schon verabschiedet hat. Sie hatten gesagt, sie machen es vor der Sommerpause. Sie haben das ja sogar Anfang April war das schon verabschiedet. Weil ich die große Befürchtung hatte, dass sie es nicht mehr schaffen. Dann wäre Sommerpause gewesen, dann wäre ein neues Parlament gewählt worden. Es hätte ewig gedauert. Warum? Die KI-Verordnung betrifft ja nicht nur das, sondern eben auch tatsächlich, dass sie unter Kontrolle kriegen wollen, so ein bisschen die JPAIs. Und auch, das spielt für uns jetzt keine Rolle, aber auch Desinformationsproblematiken sind von der KI-Verordnung geregelt. Und was das für einen Einfluss auf unsere Gesellschaft nimmt, das können wir heutzutage schon tagtäglich irgendwie bewundern, in Anführungsstrichen. Mhm. So, und auch wenn wir jetzt, einfach mal bei KI, auch meinetwegen im HR-Bereich, bleiben. Es wird halt wahnsinnig viel entwickelt. Das kann aber tatsächlich für den Einzelnen enorme Nachteile haben. Und deswegen nehmen wir nur mal den Amazon-Fall jetzt, ja, den wir vorhin geschildert haben. Mal angenommen, da hätte keiner gesagt irgendwie, da haben wir ja aber vielleicht ein Problem, sondern es wäre halt einfach gewesen, ja, so wird schon stimmen, ne, war ja schon immer, haben auch schon immer gesagt, Frauen können eh nichts und weiß sollte man auch sein, ja, totaler Bullshit. Aber oder nehmen wir halt eben noch weitere, man kann ja auch bei Personalentwicklungsmaßnahmen zum Beispiel daran denken, dass man sagt, ja, such die Leute bitte aus, die sind zwar schon eingestellt, aber es manifestiert sich eine Benachteiligung. Und da muss man natürlich schon sagen, okay, da muss es ja Regeln für geben, dass sowas nicht passiert. Wir können in die KI-Verordnung jetzt nicht so tief reingehen, wie es nötig wäre, weil ehrlich gesagt nur vom Zuhören versteht das dann kaum noch jemand.
Alles gut, ja.
Aber da sind halt eben sehr dezidierte Regelungen auch drin, um sowas halt eben zu verhindern. Das beginnt eben bei diesen Verpflichtungen zur Data Governance, ja. Also wie sieht eigentlich deine Datenbasis aus, aufgrund derer du das halt eben vornimmst? Wie sehen Testläufe aus, etc. pp. Da wird halt eben schon sehr viel gemacht, um sowas zu vermeiden. Und wenn wir uns überlegen, wie groß der Fortschritt in den letzten, nehmen wir nur mal die letzten 10 Jahre waren, wo das sozusagen noch hinlaufen wird, dann ist das, glaube ich, schon sehr richtig. Und ich finde, ich hatte große Angst, und dann wäre es wirklich schlimm geworden, dass die Definition eine derjenigen waren, die noch im Raum standen. Das war zum Beispiel eine OECD-Definition. Jetzt müsste ich, um die genau rauszuholen, in eine andere Präsentation noch mal reingucken, wo ich die mit drin habe. Aber das war halt eben, wie gesagt, da wäre jeder Algorithmus, der 2 und 2 zusammenzählt, wäre dann eine KI gewesen. Und dann hätte wirklich jedes Unternehmen mit einmal diese monströsen Anforderungen matchen müssen. Und das ist wirklich zu viel verlangt. Aber jetzt halt, ich sehe das so, was sagen wir jetzt, einen Satz noch. Aber jetzt halt zu sagen, kommt damit nicht wieder eine Überregulation, würde ich eben genau vor dem Hintergrund, wie KI definiert ist, bei welchen Bereichen nur hohe Anforderungen sind und auch noch die Rückausnahmen, die da drin sind, würde ich sagen, nee, das ist schon ziemlich klug irgendwie hingestellt. Aber man muss sich halt wie bei jedem Gesetz als derjenige, der damit umgeht, schon damit mal beschäftigen.
Also ich glaube, wir haben alle festgestellt, dass das Thema sehr komplex ist. Und ich als Praktiker, ne, also stelle mir jetzt die Frage, ja, wie gehe ich denn da jetzt damit um? Ne? Ich denke jetzt an das mittelständische Unternehmen, kleine Personalabteilung, benutzt schon diverse Software im Unternehmen. Was mache ich jetzt? Wie kann ich das einordnen? Wie soll ich damit umgehen?
Naja, ganz einfach. Erstmal, also wenn jetzt die ganzen Leute, die mir geschrieben haben, wir haben hier voll geile, krasse KI, ja, die schreibe ich jetzt an und sag, hör mal zu, du hast gesagt, du hast echt geile, krasse KI, hier die KI-Verordnung, dann sag mir mal, was deine, ne, wie du die Anforderungen der KI-Verordnung matcht. Und dann, damit glaube ich, werden sich einfach so viele Probleme lösen, weil mit einmal ganz viele Leute mit einmal gar nicht mehr KI vorne draufschreiben. Und damit hast du an der Stelle halt kein Problem. Dann. Das ist die ganz pragmatische Lösung. Und ich glaube, es ist halt auch wichtig, dass wir mal darüber schreiben, was ist denn, oder darüber reden grundsätzlich und uns damit auseinander, was ist denn KI? Weil was ich mitbekomme, ist, dass halt auch wirklich teilweise Geschäftsführungen einfach den Einsatz von KI jetzt haben wollen, weil das machen jetzt ja alle und dadurch macht man doch viel bessere Prozesse und alles viel schneller, wo man sich aber fragen muss, naja, das ist das Gleiche wie früher, ne? Wenn ich einen Scheißprozess zu einem digitalen Prozess mache, habe ich einen digitalen Scheißprozess. Das Gleiche gilt jetzt eine Stufe weiter, in Anführungsstrichen, mit KI. Da muss ich mir halt schon überlegen, ist das überhaupt sinnvoll? Aber was ich sagen will, wir müssen mal darüber reden, was ist eigentlich KI? Worüber reden wir hier denn eigentlich? Oder geht es nur nicht, eigentlich vielmehr nur darum, schlechte Prozesse durch wesentlich effizientere, bessere Software-Algorithmus-gestützte Prozesse zu optimieren und zu verbessern. Das war doppelt gemoppelt.
Und aber da nochmal anknüpfen, weil du gesagt hast, dann löst sich das Problem allein, wenn die nicht mehr sagen, dass da KI drin ist. Das würde ja dann zur Vermeidungsstrategie in dem Sinne führen, dass sie KI drin haben und sagen, aber das ist ja gar keine KI, da musst du dir keine Sorgen machen, ne? Und dann glauben alle, sie wären in Sicherheit, das kann es ja auch nicht sein.
Naja, das war jetzt natürlich sehr vereinfacht dargestellt, dass es davon ausgehend, dass halt tatsächlich eben auf jeder Software heutzutage draufsteht, wir haben dann einfach einen Algorithmus drin und die sagen, jetzt fällt mir nichts ein, durchsuchen Sie Ihre Bewerberdatenbank mit KI. Also jedes Rex, jedes Workday schreibt drauf, Sie haben da eine KI drin. Und das ist aber nichts anderes als Datenbankabgleiche, die da halt eben stattfinden. Die sind inzwischen besser als früher, aber das war's halt so. Und deswegen, das meinte ich halt damit, sozusagen, wenn Sie das da weiter draufschreiben, vielleicht wird es auch so sein, dass das, du kennst auch das schöne Wettbewerbsrecht, Stefan, mit den Sternchen hinweisen, ja, und das wird dann auch hier passieren, da wird dann immer sagen, mit KI-Unterstützung und dann kommt so ein Sternchen ans Ende von KI-Unterstützung und unten steht klein, aber nicht im Sinne der KI-Verordnung. Mhm. Ja. So, und dann müssten natürlich, und dann muss man einfach sehen, wir gucken jetzt viel, ich will nicht sagen in die Glaskugel, aber es ist halt eben, wir führen die gleichen Diskussionen wie bei der Einführung der DSGVO und wie bei jedem anderen Gesetz. Es ist immer so, dass wir eine abstrakte Definition haben. Das muss bis zu einem gewissen Grad auch abstrakt sein. Und es wird sich dann durch die Rechtsprechung im Laufe der Zeit mit Leben füllen. Im Moment ist es, wir haben jetzt Jahr 6 nach der Geltung der DSGVO und es prasseln die EuGH-Entscheidungen nur so quasi täglich nieder, weil das einfach mit Leben gefüllt wird. Und das ist ein ganz normaler Prozess. Deswegen kann ich hier euch jetzt auch nicht 100% sagen, wie wird das halt eben sein. Ich kann euch nur sagen, was ich vermuten werde. Und natürlich kann man sich nicht rausreden, in Anführungsstrichen, mit einem einfachen, ja, wir machen gar keine KI. So, also ja, ich meine, wie gesagt, dann trifft einen ja auch die Dokumentationspflicht. Und wenn wir gerade über HR-Software sprechen und der Hersteller sagt, also wir haben ja keine Hochrisiko-KI, da muss er das auch entsprechend dokumentieren und es muss auf Verlangen der nationalen Behörden auch vorgelegt werden.
Das heißt, um jetzt mal quasi das alles zusammenzufassen, ganz bodenständig, erstmal, wir kriegen ein neues Gesetz, es ist eigentlich quasi fast schon da, aber es ist noch Zukunft zu dem heutigen Zeitpunkt, wo wir diese Folge aufnehmen. Es ist erstmal was sehr Positives. Es hilft nicht nur im Bereich HR, sondern generell das Thema KI in geordneten Bahnen zu halten. Der nächste Punkt wäre, keine Panikreaktionen zu kriegen und als Laie nicht anzufangen, dieses Gesetz jetzt in die eine oder andere Richtung auszulegen, sondern sich vor allem zu informieren, mit Menschen zu sprechen, die sich auskennen, vielleicht auch entsprechende Blogs zu lesen, wo das natürlich dann auch alles runtergebrochen wird, dran zu bleiben an dem Thema und zu sagen, okay, da kommt etwas, wir haben es im Blick, wir gehen damit und wir werden uns am Ende compliant verhalten, Punkt. Ich glaube, so ganz bodenständig mal formuliert dürfte es das wahrscheinlich das Fazit dieser Folge sein, oder?
Ja, und das ist eigentlich das Fazit bei jeder neuen Gesetzeseinführung. Man muss das ja auch immer so sehen. Es gibt natürlich immer auch Interessen von Leuten, Themen sehr, sehr heiß zu machen. Mhm. Ja, das darf man auch immer nicht vergessen. Ja, jetzt brauchen sie unbedingt ganz viel Beratung und sie werden sterben. Und natürlich sind hier auch Millionen Bußgelder möglich. Haben wir bis jetzt nicht erwähnt, selbstverständlich. Mhm. Aber es gibt keinen Grund, in Panik zu verfallen. Es gibt keinen Grund, irgendwie zu sagen, der blöde EU-Gesetzgeber, ja, jetzt hier wieder Bürokratie und alles wieder ganz schlimm und laut DSGVO. Und in Deutschland ist es ja am schlimmsten. Den Satz liebe ich immer, weil es ist eine EU-Gesetzgebung. Wir sind Vorreiter damit international. Werden wahrscheinlich auch wieder Amerika etc. pp. Dann irgendwann nachziehen, so wie bei der DSGVO auch. Ja, genau. Aber man kann auch nicht so machen. Ja, also das muss man halt auch sagen, noch ganz kurz zu ab wann, ich habe vorhin gesagt, ja, es tritt irgendwie alles unterschiedlich in Kraft, Geltung erlangt unterschiedlich Geltung. Also, es gibt auch noch ganz verbotene Systeme, ganz, ganz verbotene Sachen, die habe ich jetzt nicht abgesprochen. Das gilt schon in 6 Monaten, das macht aber selbstverständlich keiner. Und dann ist es halt so, die Regelungen in Bezug auf Hochrisikosysteme erlangen erst nach 36 Monaten Geltung, also 3 Jahre, und dann gibt es noch ein paar Sachen dazwischen. Mhm. Aber ich muss mich da natürlich jetzt drauf vorbereiten, und liebe Leute, die hier zuhören oder auch nicht zuhören als Personalverantwortliche und es vielleicht auch nicht hören, wir haben das Ganze bei der DSGVO schon mal durchgehabt. Da hat keiner, alle haben gesagt, ja. Und dann wurde, und 2016 ist sie in Kraft getreten, 2018 erlangte sie Geltung. Keiner hatte Lust, darüber was zu hören. Und 2018 ist die große Panik aufgekommen. Das könnte man doch diesmal vielleicht einfach, wie Stefan schon gesagt hat, so ein bisschen ohne Panikmodus, so ein bisschen entspannter machen.
Genau, und deswegen haben wir uns gefreut, dass du heute da warst. Dann haben wir das zum Thema gemacht, liebe Nina. Dich findet man in den Shownotes dann auch nochmal mit all deinen Möglichkeiten der Kontaktaufnahme, wie man dir folgen kann. Sagen herzlichen Dank für die wichtigen und informativen Einblicke.
Ich sag vielen, vielen Dank fürs mich hier haben und reden lassen.
Sehr gerne. Dankeschön.
Das war eine weitere Folge Klartext HR Deep Dive. Informieren, inspirieren, lernen. Der Podcast von und mit Perseblogger Stefan und Tobi.